Ja, herzlich willkommen zur Exposure Cologne. Nach einem kleinen Ausfall wegen Krankheit sind wir wieder da und es ist wieder Unfassbares passiert. Denn war es die letzte Folge, wo es hart um Leica ging?
Ja, das war die letzte Folge.
Da ist was passiert, und zwar der Julian, der mir hier so grinsend gegenüber sitzt, ist tatsächlich angefixt worden und hat sich eine Leica bestellt.
Das ist hart gelogen, unverschämt und frech.
Eine goldene Leica aus den 30ern.
Nein.
Aus dem Jahr 1936 mit der olympischen Ringen drauf. Und was stellt sich raus? Ist eine Fake-Kamera. War gar keine echte. Julian, was ist passiert?
Was ist passiert? Also erstmal finde ich es krass, wie du hier meine Reputation zerstören möchtest. Gut, ich sehe mich schon in dem Gedanken, eine Leica zu kaufen, wie? Um sie zu entzaubern.
Ach so, ja.
So, okay. Das finde ich schon gut. Aber so eine Nazi-Leica finde ich sehr grundunsympathisch.
Okay, wir müssen kurz aufklären. Julian hat keine Leica bestellt, vor allem keine Nazi-Leica. Ein Artikel auf Peter Pixel. Ein Mann in Großbritannien wollte für $600 eine goldene Leica von 1936 kaufen mit Hakenkreuz und olympischen Ringen drauf. Stellt sich raus, war nur Fake. Und laut dem Leica-Titan Kuba.
Ja, Leica-Gott.
Nee, Titan, höher. Ist das gar nicht so selten, dass so viele Fakes da draußen sind. Deswegen passt gut auf, die Leica-Fakes sind unterwegs.
Ja, oder kauft euch halt einfach keine Leica. Ne? Also
ja, genau.
Das ist so ein grundsätzlicher Tipp.
Stellt mir auch die Frage, wie krass sind andere Analogkameras quasi so fake-mäßig im Umlauf? Also vielleicht ein paar Sondereditionen so. Aber Leica ist, glaube ich, somit das meistgefälschte. Behaupte ich jetzt einfach.
Wir bewegen uns wieder auf Terrain, wo wir sehr viel Ahnung von haben. Aber ich würde auch mal assumen, um das Denglisch willen in diesem Podcast, dass auch normale Modelle einfach irgendwie gefaked und in Umlauf kommen so.
Ja.
Ist ja irgendwie der Klassiker. Ne? Auch so die Dauerbrenner-Modelle dann irgendwie zu faken, auf den Markt zu spülen.
Ja, nicht mal so, so krasse Sammlermodelle, wie jetzt so vermeintliche Sondereditionen in Gold, sondern auch so Standardsachen. Hatten jetzt den Fall, hatte ein Zuhörer hatte mir geschrieben und gefragt, diese Leica hier, er hat jetzt mit Fotografie angefangen und Grüße gehen raus übrigens an der Stelle und er würde gerne jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und hätte eine Leica M3, glaube ich, relativ günstig bei eBay gesehen und mein Gedanke war, das hört sich ein bisschen zu günstig an, aber ich bin ja kein Leica-Gott, ich hake mal nach beim Leica-Obertitan Kuba und habe
so
den
hassen.
Kurz gefragt, und? Kann es sein, dass? Und da kam so, nein, ist nicht. Und es stellte sich heraus, und dass es so eine billige, winzige Leica ist. Also es ist nicht mal eine Leica. Lass mich kurz nachgucken, wie der Schmu hieß.
Mini, irgendwas.
Ja.
Die wurde halt dazugegeben, ne?
Werbegeschenk, genau. Und die ist kleiner als so eine Hand. Minox, ist das Minox?
Ja, Minox.
Genau, Minox. Und wenn man die halt ohne Banana for Scale sieht, ne, dann sieht die schon.
Banana for Scale ist das Begriff, geil.
Was bist du für ein Boomer? Das ist doch alt gegeben, früher war das so Banana for Scale, in dem alles so eine Banane gelegt. Also immer.
Aber so eine Mini, so eine Chiquita. So eine
Zwergbanane. Ja, neben die hätte man die legen müssen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, konnte hoffentlich hat der Zuhörer nicht zugeschlagen, ich glaube nicht. Da denkt man, gerade bei eBay sind da, glaube ich, viele Scammer unterwegs und das war definitiv einer. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die Anzeige haben wir dann gefunden noch, da stand da wirklich M3 und so. Das ist alter Schwede. Selbst 90 Euro sind, glaube ich, zu viel. für so ein Spielzeug.
Gut, auf dem Foto kannst du es, wenn du weißt, dass das existiert, relativ easy erkennen. So.
Ja, aber
und ich habe die auch in der Hand gehabt. Ne? Ja. Also Kuba hat selber auch eine. So, ne? Das ist die.
Ich hatte ja nur die, hat gar keine Leikas.
Genau.
Das ist der Minox-Gott.
Nee, da baut er immer die ganzen Ersatzteile
ach,
aus.
Stimmt, ja, einfach verbaut die dann. Jetzt hier, geschäftsschädigend.
Ja, ja. Zeig mir doch an. Zeig mir doch an, du Leika-Gott. Zeig mal, was du kannst.
Sehr kurz so. Nein. Wenn ihr bei Kuba eure Kamera reparieren lasst, kriegt ihr nur 1A Ersatzteile. Kauft jetzt bei Kuba. Kauft
ist,
Kameras.
Ist halt alles verkratzt danach und funktioniert.
Alter Schwede, kriegen wir echt noch die Anzeige.
Spaß. Also wirklich, ich war letztens bei Kuba auch und habe mir so seinen Space angeguckt.
Hast du Leikas angeguckt, ne?
Das war ein freundschaftliches Treffen, was keinen Hintergedanken hatte, sich da irgendwie an Leikas zu bereichern.
ZuhörerInnen, die länger dabei sind, wissen, dass es bereits einen Vorfall gab. Leica Gate, Julians Version heißt die Folge.
Das ist alles nur gelogen.
Es wurde mir ein Bild zugespielt mit Julian und leuchtenden Augen mit einer Leica in der Hand. Und jetzt habe ich wieder ein neues Bild bekommen mit Julian und einer Leica in der Hand von diesem besagten Abend. Mit einem riesigen Objektiv vorne drauf.
Deswegen, nur also so wenn du mir die Rufschädigung für Kuba unterstellst, dann kann ich die nur zurückgeben.
Ich glaube.
Aber um das einmal noch mal zu beenden, ich war ja bei Kuba auch und habe mir so seinen Space angeguckt. Das, was er, also das ist schon ein legiter Typ. Der hat dann da so Schubladen, da sind Dinge drin, da sind also.
Was für Dinge? Ja,
Dildos sind da so.
Was ist jetzt? Von Leica.
Genau, von Leica.
Teuer.
Schöner Leica-Dildo. Nee, aber da sind. jetzt geht's auch nur weg. Aber es ist schon nice, auch mal das zu sehen, über was man so gesprochen hat, Messgeräte zu sehen und zu. Also, das ist schon sehr wild, mit was für einer Präzision da gearbeitet wird. Und am Ende des Tages, also ich meine, ich kann erzählen, was ich will. Es ist ja das, was man von den Leuten, mit denen man dann, wo man da die Kameras repariert, als Rückmeldung bekommt. Und wenn man von unabhängigen Leuten die Rückmeldung bekommt, what the fuck, da liegt ein Zertifikat oder ne, halt so ein Messding irgendwie bei, was man da so beigelegt hat. Und das ist so der Selling Point. Ich glaube, also mehr Reputations-Stuff kann man irgendwie nicht kriegen. Ne?
Ja, richtig nice. So, von eine Nazi-Kamera
zu Leica-Dildos zu
Kuba. Grüße gehen raus. Genau, wir sind Exposure Cologne. Ein wunderschöner Podcast über analoge Fotografie.
Ja, selber schuld.
Genau, wir reden heute nicht nur über Leicas. Wir reden auch über ein Fotoshooting mit besagtem Kuba und einem Kevin. Und es gibt eine neue Kamera auf dem Markt. Es ist einfach wild dieses Jahr. Wir reden über eine neue Kamera, jawohl. Und über einen neuen Scanner, der dich ja besonders angefixt hat, glaube ich.
Oh ja.
Genau.
Und jetzt fällt mir auf, wir sind ja noch gar nicht über das Intro hinaus.
Nee, wir sind noch gar nicht über das Intro hinaus. Wir feuern jetzt ab und bis gleich. Ich war endlich mal wieder auf Fototour. Es ist ja ein bisschen spärlich dieses Jahr, muss ich ehrlich gestehen, wegen Umzug, Workstuff etc. und so und Hund. Ist es schwer, was zu machen. Deswegen war ich ganz happy, dass ich vor 2,5 Wochen auf Tour war mit Kuba und Kevin. Und wir waren Fotoshooten. Und zwar weder Person noch irgendwie City, also nichts. Wir waren hier im Kölner Umland unterwegs und Leute, die hier in der Gegend wohnen und die schon mal zu IKEA Godorf gefahren sind, kennen es vielleicht. Da ist diese riesige Raffinerieanlage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Europas größte Raffinerieanlage ist. Sie ist groß. Es sind, also müsst ihr euch vorstellen, natürlich diverse Schlote, diverse riesige Kesselanlagen und alles ist so in so Metall, also aus Metall quasi.
Ja.
Und überall sind einfach so Leuchtstoffröhren befestigt und es ist neben der Autobahn, unter der Autobahn, links, rechts, überall. Es zieht sich wirklich über mehrere Kilometer, es ist riesengroß.
Das ist die Wolkenproduktion von Köln.
Das ist die Wolkenproduktion, da kommen die Chemtrails her.
Oh.
Wir brauchen keine Flugzeuge hier. Da sind wir hingefahren abends. Es war ein leicht verregneter Novemberabend. Es war bereits dunkel und dann sind wir über die Autobahn gefahren und dann von der Autobahn runter einen merkwürdigen Abstellparkplatz. Es war
das
bisschen klingt lost.
Jetzt, als ja, wäre es war die, ein bisschen, würde die Story
man hat sich so ein
hingehen.
bisschen lost gefühlt und dann sind wir halt dann quasi zu einer Autobahnbrücke gegangen. Und von der hatte man eine schöne Aussicht auf Teile dieser Anlage. Nicht die krassesten Anlagen, die sind leider irgendwie so, da brauchst du schon, keine Ahnung, Tausender Brennweitenbereich, um da irgendwie ein Foto zu machen, weil die sind alle direkt neben der Autobahn, wo du einfach gar nicht hinkommst. Und hier war das einfach so eine Zufahrtsstraße, da konntest du einfach auf dem Bürgersteig abgesperrt stehen und Stativ aufbauen, weil es war natürlich dunkel, es musste natürlich Langzeitbelichtung her. Und dann standen wir da mit unseren Kameras. Natürlich war ich der Einzige ohne Leica.
Wie hast du dich gefühlt?
Überlegen.
Okay.
Also ich hab mich nicht verkauft gefühlt. So, weißt du? Also ich hatte noch meine Seele. Ich hatte zwei Kameras dabei. Die OM4 Ti wie immer.
Classy.
Und die Canon I1, weil Kuba meinte so, der kannte den Ort, glaube ich, schon. Und meinte so, ja, bringt mal ein bisschen Tele mit. Mhm. Dann habe ich geguckt, was habe ich denn an Tele? Und für die Canon habe ich tatsächlich so ein ganz billiges 70 bis 210 Millimeter mit einer, ja, ich glaube, 3,5 oder sowas. Also die Lichtstärke ging so. Und für die Olympus habe ich einen 2,8er 135 Millimeter. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mein 500 mm die Russentonne mitnehme. Ja, aber die ist
Spiegel,
ja,
ne?
Ja, aber die hat eine Lichtstärke von, ich glaube, F11 durchgehend.
Ja, ja.
Das ist halt nicht so geil. Hatte ich die dabei. Es musste auch gar nicht so tillig werden. Und dann haben wir uns da auf der Brücke aufgebaut und haben halt geshootet. Von den beiden, von Kevin und Kuba, könnt ihr bereits Ergebnisse sehen. Wir verlinken die Profile unten. Es hat halt, es war gar nicht so arschkalt, aber es fing an zu regnen. Und Leica kann nicht so viel kosten, denn die war ordentlich nass. Ich gesehen, da gab es ordentlich Regentropfen auf der Linse vorne. Bei mir ging es irgendwie so, es war nicht alles klitschnass. Was mir passiert ist, mein Fernauslöser ist kaputt gegangen.
Auf dem Trip,
ja,
oder was?
Ich habe so einen blöden Kabelauslöser, ne? Die, keine Ahnung, hier Kaiser, wie aber die einzige Hersteller davon heißt. Ne, du schraubst ihn ja oben rein, dann drückst du hinten, klick, klick. Das hat auch eine ganze Zeit lang gut funktioniert und auf einmal. Ich wechsle so das an der Kamera, schraub das so in die AE1 rein. Das hat zwei, dreimal funktioniert. Auf einmal so, hä? Nix geht mehr.
Mhm.
Und das Ding kam einfach nicht raus. Mehr vorne, ne? Du drückst hinten runter. Irgendwo ist das Kabel, keine Ahnung, gebrochen. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Kabel auslösern. Ob die innen brechen können. Ich habe jetzt keinen Knoten reingemacht oder sowas. Ich habe das Ganze mal gehandelt. Es kam auf jeden Fall nichts raus. Oben an diesen Schrauben auch gedreht. Da tat sich nichts. Da bin ich wieder auf die OM4 umgestiegen. Und habe einfach den Selbstauslöser benutzt.
Mhm.
So, ich habe meine Resultate noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Aber für alle, die in der Gegend sind und shooten, ist durchaus mal eine Empfehlung wert, weil da ist halt super viel Dampf in der Gegend und sehr viele Lichter und sowas. Und ich fand jetzt die Bilder von Kuba und Kevin, die ich gesehen habe, nicht alle. Das war auch viel verwackelt dabei. Bei mir wird es nicht anders sein. Die fand ich schon ganz cool. Also da kann man bestimmt auch noch ein bisschen mehr rausholen.
Aber warum verwackelt? Weil es so windig war dann?
Es war auch sehr windig, muss man sagen, tatsächlich. Und ich weiß nicht, vielleicht einfach wieder in ihrer Kamera rumgespielt. Ich habe auch so lange keine Langzeitbelichtungskram mehr gemacht. Ich hatte da den Selbstauslöser angestellt. Stell die Kamera und drück drauf. Es läuft. Also er macht auf. Und ich nehme die Kamera schon weg und klick jetzt dazu. Ich so, ey, wie dumm bist du eigentlich gerade? So, wie ungeduldig.
Ja.
Einfach so 2 Sekunden. Ich kann keine 2 Sekunden abwarten. Naja, ich bin gespannt. Die anderen haben Schwarz-Weiß-Fotos geballert. Ich habe Lomo 800 auf 1600 durchgejagt. Und einen, ich glaube, einen HP5.
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß, auch eine Stufe höher, muss ich noch gucken. Aber den habe ich nicht voll bekommen, weil ich habe die Motive jetzt nicht so oft fotografiert. Also du konntest an der Stelle, wo wir waren, nicht so viel machen. Ich glaube, an einem Tag, wo es nicht so arschkalt und regnerisch ist, hätte man bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich war auf jeden Fall super froh, dass wir einen Trip gemacht haben. Und jetzt auch nicht so weit weg.
Mhm.
War auf jeden Fall interessant. Ich glaube, in der Gegend kann man noch mehr machen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass der Wachschutz kommt. Weil irgendwann kam so eine Durchsage. Ich habe nicht verstanden, was die gesagt haben bei dem Werk. Also du konntest ja direkt gucken, wir standen direkt so ein Gebäude, da ist so quasi die, wie heißt denn das? die Firmenfeuerwehr quasi drin und die so, hauseigene Ambulanz, genau. War da alles irgendwie und irgendwann, wir standen ja auf so einer Brücke, auf einmal fuhr halt so ein Einsatzwagen von der vom Werkschutz tatsächlich unter und sie so, scheiße, jetzt kommen sie uns holen. Aber ich so, ja nee, wir stehen ja hier im öffentlichen Raum und Panoramafreiheit, das sollte ja schon jedem sein und was wollen wir mit analog? Ja,
dann kommt ihr mit eurem Tele und macht
ja,
da...
Guck mal, was der Kuba für ein dickes Ding auf die Leica geschraubt. Ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, aber alter Schwede. Du hast das Ding in der Hand. Das ist das, was du in der Hand hattest. Das hat er ja, dabei. Ja. Weißt du, was es war?
Ich weiß nicht mehr, wie viel Mil das waren, aber ich hatte durchgeschaut. Also es ist schon crazy nah gewesen.
Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, die perfekte Aussage.
Crazy nah. Nee, ich weiß nicht mehr, wie viele Millimeter, ja, so genau habe ich dann auch nicht geschaut. Es
sah auf jeden Fall nach vielen Meter aus. Ich gucke gerade mal auf dieses Beweisfoto. Nee, da sieht man nichts. Moment, doch. Also 2,8 Lichtstärke.
Ja, 2,8 durchgängig, meine ich. Das ist halt das Krasse irgendwie, ne?
Ja, das war riesig, das Ding, du. Nee, 208, da steht noch eine 280 drauf.
Ja, das könnte es auch gewesen sein, von dem, wie ich durchgeschaut habe.
Naja, wir fragen einfach nochmal nach und reichen es nach. Auf jeden Fall, 135 mm haben auch gereicht, um sehr nah zu kommen. Ich habe dann irgendwann mal 200 mm rausgeholt, da war ich schon sehr nah dran an Gebäuden und dann bist du halt auch super shaky auf einmal. Also mal sehen, wie das wird. Ich werde berichten, ich werde jetzt bald zu Urban Film Lab gehen, bevor die in die Winterpause gehen. Und dann werde ich mal sehen, ob das sich gelohnt hat. Ja, ich hatte kurz Angst, dass die OM4, dass der zu kalt wird. Die hatte das Problem, dass die, ne? Aber
dass sie einfriert.
Der Gottkaiser Leikas Kuba meinte, da ist das falsche Fett drin. Vielleicht. Also die müsste mal durchgefettet werden. Also muss ich die auch mal irgendwo hingeben.
Mhm.
Zum Olympus-Gott. Passt ja, Olympus, ne? Passt ja. Und die darf mal checken lassen. Und dann habe ich die vielleicht auch im Winter im Einsatz.
Das wäre natürlich nice.
Ja.
Ja. Das wäre nice.
Definitiv.
Ja, das ist das Schlimmste, ne? Ich war ja auch mal in der sächsischen Schweiz und habe halt auch fotografiert und da war es tatsächlich so, dass alle Probleme hatten, dass ihre Kameras eingefroren sind. Mhm. Und ich hatte mit der Mamiya auch kurz Probleme, weil es halt echt arschkalt, Schnee überall und so weiter war.
Mhm.
Aber mit meiner Konica halt gar nicht. Die war einfach rock solid.
Nice. So,
das ist halt. Ja. Aber sowas braucht man, ne? Irgendwie ein Workbeast, was einfach in jeder Lebenslage irgendwie geht.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses Leica-Ding, ne? Dass die einfach ausgelegt sind für, fährst du in eine Wüste, fährst du in eine Arktis, lübt.
Wollen wir doch eine kaufen?
Ich bin nicht so oft in der Wüste, geschweige denn in der Antarktis.
Ist das so? Ist das so? Ja, kommt vielleicht, ja.
Ja, dann leih ich
noch
mir,
30 Jahre, dann ist
leih ich
hier
mir
so.
Die bei Kuba kurz und dann.
Ja, gucken wir mal. Du könntest dir aber auch eine günstigere Kamera kaufen und zwar eine brandneue.
Oh ja.
Ja, wir wollen mal kurz rekapitulieren. Es ist das Jahr der neuen Kameras. Wenn wir die neue M6 mal von Leica auslassen, die vor ein paar Jahren rauskam, ist das schon Jahre her. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, keine Ahnung. Es gab die von Rollei. Die ist rausgekommen und die Pentax 17 sind rausgekommen.
Ja,
genau. Und wir warten ja immer noch auf die White Lux. Nächstes Jahr soll sie kommen. Aber dann später mehr, wenn wir da mehr wissen. Aber wir haben, wie wir gerade festgestellt haben, vor einem Jahr und einem Monat ungefähr über die Kamera, die jetzt rauskam, schon geredet. Denn sie wurde wiederum im Oktober 2023 angekündigt und sie ist von Film Never Die. Und die stellen normalerweise halt so, da kannst du auch Kameras so kaufen und die stellen halt eigentlich so Mehrwegkameras her und die haben dann ein Kickstarter-Projekt gelauncht letztes Jahr für eine Point-and-Shoot-Kamera aus Metall, tatsächlich.
Das hat natürlich nochmal ein bisschen mehr Mehrweg-Charakter.
Ja, genau. Ne? Die ist angelehnt an die Contax T2 tatsächlich, vom Design her so ein bisschen. Also,
ja, so sieht ihr auch, wenn man sich das so in diesem Shop da, ne, wo man da, kann man die schon kaufen oder nur vorbestellen?
Nee, ich glaube, oder? Moment, ich gucke im Shop. Nix subscribe, wo ist denn? Hier. Nee. Wo ist sie denn? Ich habe so viele Seiten für die Kamera auf. Hier ist sie. Add to cart. Ich kann sie jetzt kaufen.
Und Lieferung dann vor Weihnachten mäßig noch?
Das kann ich dir nicht garantieren.
Ja, aber die hat auf jeden Fall schon, also wenn man sich die anguckt, die hat schon so einen Touch, dass man sagt, ja, die habe ich bestimmt gerne in der Hand.
Mhm.
So, So.
Ja. Also ich finde, die hat halt so ein bisschen so ein Dosencharakter, weil ich finde, es sieht aus wie so eine Dose mit so einem Deckel, so ein bisschen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil gerade so die Front sieht aus, als hätte man so draufgesteckt. Wie so eine Dose halt, wie so eine Bonbondose oder so.
Ja,
ja, sowas so ein bisschen, in die Richtung, ja. Aber ich finde sie auch gar nicht, ich finde sie gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Ich finde die eigentlich ganz, sie hat sehr minimalistisch.
Nö, wer hat denn hässlich gesagt? Also ich finde die auch süß.
Ja, also die ist halt sehr simpel gehalten, ne? Also du kannst halt vorne anmachen, ausmachen oder den Blitz aktivieren.
Ja, gut, das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist halt wirklich das, was da vorne, ne, dieser Kippschalter, den finde ich nicht so geil.
Ja, genau, der macht es ein bisschen kaputt, finde ich.
Ich weiß auch nicht, was ich so von diesem Seitengriff halten soll, dass der so irgendwie, dass es so also diese Belederung, ne,
ja,
dass die so halb irgendwie, also dass die Ränder nicht irgendwie, aber ich frage mich auch, wie soll man es sonst machen? Ne? Die hat irgendwie so ein, ja, so ein Minecraft-Look, so, I don't know. Die ist halt sehr eckig, obwohl sie abgerundet ist, wirkt sie sehr eckig.
Mhm.
Und das Objektiv sieht halt aus, als wäre da so ein, ist da so ein gelber Filter drauf?
Die hat auf jeden Fall einen Filterring, glaube ich. Stand ja was mit 30 mm oder sowas.
Ja, aber die sieht schon so für sich, ne, auch wenn ich jetzt nicht sage, so, das ist so mein All-Time-Beauty. So in sich stimmig ist die schon, glaube ich.
Sagst du zur Farbe, das ist ja so ein bisschen Bronze. Mäßig, würde ich sagen. Dunkles Champagner.
Das finde ich schön.
Ja, hat was, ne? Ich finde, die hat so ein. Das sieht schon relativ wertig aus. Und ich glaube, so von den als dritte Kamera dieses Jahr, würde ich sagen, ist zwar nicht die Kamera, die ich nennen würde, wenn ich sagen würde, was ist die schönste Kamera der Welt, aber von den dreien würde ich schon sagen, das ist die, die so ihr Design am schönsten herüberbringt, irgendwie.
Ja, ich finde, das ist auch nicht so, so in die Fresse, wir machen jetzt hier eine crazy, crazy aussehende Kamera, sondern so, ey, wir machen die sleek, wir machen die minimalistisch. Ich finde aber auch, muss ich sagen, das Einzige, was ja in die Fresse ist, ist hier diese Einstanzung Film Never Die.
Ja, ist gut, das Branding.
Ist bei allen, ne? So. Da, weil ich habe das Gefühl, bei manchen, ja doch, das ist, weil es so eingestanzt ist, in manchen Situationen, wo die zu sehen ist, die Kamera, die Leute, die benutzen, da sieht man das nicht so krass. Ne? Also hier zum Beispiel bei dem Foto, wo die Dame das hier in so einer Straße, ne, irgendwie fotografiert aus der Ferne. Aber ich finde das irgendwie auch geil, wenn das so reingestanzt, du kannst so mit dem Finger drüber gehen, das hat so Haptik. Und das, also, ja, ist.
Also bei der Pentax 17, da gab es ja auch, da kamen so ein paar findige Designer und haben gesagt, die 17 ist nicht auf der Höhe von dem Pentax.
Ja.
Also auf dem Schriftzug, dass das nicht. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch schon der Schriftzug irgendwie abgegangen ist bei einigen Leuten. Ich bin mir nicht sicher, aber hier wird das ja nicht passieren, denn es ist reingestanzt.
Smart halt, ne?
Genau. Nochmal kurz zum Projekt. Also es war ein Kickstarter-Projekt, das im Oktober gelauncht worden ist, aber Oktober letzten Jahres, 2023. Die sind über ihr gewolltes Ziel hinausgeschossen tatsächlich. Genau, die wollten 50.000 australische Dollar, ich glaube 30.000, etwas unter 30.000 Euro wären das, glaube ich, haben dann 53.800 eingenommen, also ungefähr 32.000 oder 33.000 Euro. Ist jetzt ja nicht so super krass übers Ziel hinaus wie manche andere Projekte, aber ich denke mir so für ein Projekt im Analogfilmbereich ist das doch mega.
Marius, wenn ich dir 30 Riesen gebe, ne, 30.000 Euro,
dann kaufe ich mir eine Leica Special Edition.
Nee, aber jetzt mal aus einem Gedanken raus, okay, ich gebe dir jetzt das Geld und sag dir, mach jetzt mal diese Kamera.
Kann ich
entwirf
nicht.
Die mal, mach mal Prototyping und so weiter.
Super günstig.
Ich finde das krass, dass man mit so einem Preis reingeht und also der Hammer, dass das bei dem Investment da rauskommt.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, es hat ein bisschen gedauert zum Ausliefern. Die sollte nämlich eigentlich schon im Sommer diesen Jahres ausgeliefert werden. Jetzt ist es jetzt Oktober geworden. Jetzt ist sie raus. Also Sommer, November ist es jetzt endlich soweit. Kurz Daten. Die ist jetzt hier natürlich nicht so flexibel wie andere. Also hat eine Blende von 11. Die Brennweite sind 31 mm, was eigentlich ganz cool ist. Ich weiß auch nicht, warum 31.
Ja, ich denke mal, ne, einfach ein bisschen weiter sein, ein bisschen mehr Point-and-Shoot, ein bisschen mehr Gruppen draufkriegen und so weiter.
Ja.
Aber ist schon, gut, kann jetzt auch kompletter Quatsch sein, wenn ich sage, eine ungewöhnliche Brennweite. Vielleicht
31?
Ist das irgendwo.
Also.
Ja.
Ich glaube, ich hatte noch keinen 31er irgendwie. Ne?
Also. Das ist gut, das ist gut. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich hier irgendwie mit 31ern zusammen bin, wenn ich mir so Kuba angucke und hier Leica-Vorwürfe kriege. Aber nee, also habe ich auch nicht so gehört. Mhm. Aber vielleicht ist das ja ein Ding bei irgendwelchen Arten von Kameras, mit denen man nicht zu tun hat.
Ja, ich glaube, auf den Millimeter kommt es jetzt nicht an, ob der jetzt 30 oder 31 ist. Ne?
31 Millimeter können ziemlich groß sein.
Der Shutter ist fix. Ein 125stel. Ja. Und sie wiegt 300 Gramm. Das ist jetzt auch nicht so leicht, aber es ist halt Metall.
Gut, also ich finde, mehr Gewicht finde ich eigentlich immer gut.
Ja. Und ich denke halt so, wir haben ja schon oft das Thema, wenn es so um Kameras geht und da immer Stichwort, kann ich in den Rucksack werfen und nehme ich mit. Ne? Mhm. Also ne, ich muss mir jetzt nicht riesen Sorgen machen, ich muss eine extra Tasche mitnehmen. Himmel hilft, das ist keine Mittelformat, wo ich dann einen Koffer hinter mir herziehen muss, weil ich habe noch ein bisschen Zubehör dabei. Ich finde, das strahlt die auf jeden Fall aus und auch sieht zumindest so aus, ich habe natürlich jetzt keine Erfahrungswerte, die sieht auch so aus, als würde sie das vertragen. Also, dass ich die wirklich anscheinend mitnehmen kann. Aber das ist ja natürlich jetzt nur mein visueller Eindruck. Sieht hier nicht nach Landscapes aus, aber die ist halt aus Metall und deswegen würde ich mir vorstellen, okay, ja klar, die werfe ich jetzt nicht durchs Zimmer. Ja. Aber die tue ich in meiner Tasche und ist okay. Ja, gut, verkratzt das Metall.
Ja, wobei es soll ja auch Leute geben, die sagen, das soll zerkratzen. Patina. Das soll used aussehen. Das soll irgendwie. Ja. Aber jetzt mal so bei dem Punkt, ne, man kann hier irgendwie so rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser On-On-Off-Blitz-Switch,
dass er sich aktiviert.
Das ist für mich so ein bisschen so eine. Nee, das ist für mich so ein bisschen so eine Sollbruchstelle.
Achso, dass der ganze Schalter abfliegen würde sogar. Ja, ich finde, das hast du eben auch schon gesagt, und das ist so der Punkt ist, also wäre ich jetzt so frei im Design, hätte ich das Ding oben drauf gelegt.
Mhm.
Und nicht vorne, wird die ein bisschen sleeker wirken.
Ja, ich glaube, das wird, also ich meine, wir schenken Kuba eine, dann macht er die auf und guckt da mal rein und sagt, was Phase ist.
Ja.
Aber vielleicht hat das einfach den Hintergrund, dass die da den Schalter gebaut haben, weil da eben die Elektronik sitzt und das da am einfachsten ist, keine Ahnung.
Ja, man weiß ja auch nie ganz genau, ne, auf welche Bauteile greifen die jetzt zurück und wenn die Platinen so sind, wie sie sind.
Also come on, eine Designentscheidung kann das nicht gewesen sein, weil das sieht nicht, also das ist wie gesagt, ich finde die schön so, die ist minimalistisch, klar, so ein paar Sachen, denke ich, weil irgendwie so, wenn du dir das Foto anguckst, die quasi mit der Linse zu dir zeigt, ist so auf der linken Seite, das ist so sehr leer. Also das, so wir würden im Design würden wir sagen, da ist halt wenig Gewicht.
Aber die Optik ist ja nicht in der Mitte, ne? Und das ist ja eigentlich korrekter. Weil was genau in die Mitte machen, ist nicht so schön wie leicht versetzt.
Aber das Problem ist, dass dieses Film Never Die so auf der Design, das hat halt Gewicht. Das zieht so sehr nach unten. Auf der anderen Seite, die Kamera ist für sich. Wenn da jetzt eine Hand drauf ist, dann sieht es schon wieder ein bisschen gewichtiger aus. Weil wenn du dir die Bilder anschaust, so, wenn da die Pfoten drüber gehen, ja.
Ja, vielleicht ist das ja genau der Hintergedanke.
Vielleicht auch das, ja.
Ja.
Vielleicht sind wir auch einfach, machen hier Kritik und die denken sich, Digga, ihr habt ja gar keinen Plan von Design. Ihr seid
technischer, richtiger Kuba.
Kubas? Was?
Heute die Diss-Show. Was wir noch nicht gesagt haben, ist der Preis. Und da liegen wir jetzt hier bei, wenn du es direkt hier im Shop bei Film Never Die bestellst, sollst du auch bei anderen Händlern geben, ne?
Was würde man denn jetzt denken? Also was würde man denken, wenn man weiß, ey, das ist hier eine reusable, ne, Point-and-Shoot-Kamera aus Metall und Stuff und
also
so.
Also halten wir uns mal vor Augen, die beiden anderen Kameras dieses Jahr kosten, ich glaube 500 und 800 Euro, glaube ich. Die Pentax war die günstigere Variante und die Rollei, ich hätte mit 700 zu Buche geschlagen, du kannst gerne nochmal nachgucken.
850.
Alter Schwede.
Ja.
Das ist natürlich eine Hausnummer.
Jo.
Klar, ich glaube, da kannst du mehr mitmachen, mehr Einstellungsmöglichkeiten. Du hast unterschiedliche Shutter Speeds.
Es ist ein Classy so.
Ja. Jetzt hast du die Kamera hier, also quasi eine gute Point-and-Shoot-Mehrwegkamera. Bleiben wir mal bei Mehrwegkamera eher, weil sie limitiert ist, was die Einstellungsmöglichkeit an.
Blende 11.
Genau, sie ist jetzt keine MJU zum Beispiel. Oder
ja.
Kontext natürlich. Also großes Vorbild ist sie nicht.
Mhm.
Ja. Die kostet aber auch weniger, muss man jetzt sagen. Also sie,
was hättest du gedacht?
Ich kann es dir echt nicht sagen.
Weil ich war so.
Ich finde, der, um den Preis noch nicht zu nennen, ist mir zu viel für, ach, könnte man ja mal ausprobieren. Muss ich ehrlich sagen.
Mit dem Wissen, was der Preis ist.
Ja, genau.
Ja. Also ich hätte schon so gedacht, okay, 300-400, vielleicht 450.
Hätte auch,
so.
Hätte auch kommen können.
Auch wenn ich dann gesagt hätte, das wäre zu teuer. So. Mhm. Also selbstverständlich, weil Blende 11 so, ne? Aber ich finde schon das Design cool und so weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leute so für, ich sag mal, für 350 würden das mit Sicherheit auch Leute kaufen.
Ja, du kennst ja den Spruch, ne? Blende 11, stay on the shelf.
Ja, jetzt kenne ich auch diesen Spruch.
ist was für sonnige Tage, ne?
Ja. Man kennt's, ne?
Ja.
Sonne lacht, Blende 11.
Ja, ich habe gar nicht. Das ist ja, ich weiß nicht. Also, jetzt sagen wir mal den wirklichen Preis. Also, sie kostet 219,95 Euro.
Und da sagst du, das würdest du nicht ausprobieren für den Preis?
Nee, aber das liegt jetzt, das ist eine persönliche Meinung, weil ich habe auf meiner, ich möchte diese Kamera haben Liste, halt noch, von der ich letztes Mal gesprochen habe, die neue Lumo Instant mit Glas.
Mhm.
Von der ich ja weiß, dass ihr Vorgängermodell schon geile Fotos gemacht hat und mit Glas ja einfach nur besser sein kann. Und die kostet, glaube ich, die kostet ein bisschen mehr. Und auch von Lomo die kleine 110er Kamera, die sie noch rausgebracht hatten, in der Metallversion kostet, glaube ich, wesentlich weniger. Wäre für mich so vom, würde mich mehr kitzeln, es auszuprobieren wollen, weil hier ist natürlich, klar, es ist eine 35mm Kamera.
Mhm.
Und Point-and-Shoots habe ich ja tatsächlich auch. Also ich habe mir ja gerade erst letztens eine Big Mini geholt mit einem Unterwasser-Case quasi drum, ne? Also jetzt noch eine. Ich weiß nicht, aber ich finde, die hat halt so einen gewissen Style und scheiße.
Fühlst du dich denn grundsätzlich so als Zielgruppe für die Kamera?
Weil also wenn ich die Fotos hier sehe, glaube ich nicht, weil es scheint sich an modebewusste Frauen zu richten. Also, ne?
Ja, oder generell
es
eher
ist sehr
so Lifestyle.
Hipster-mäßig. Lifestyle, genau. Auch so die Bilder, die hier beiliegen. Also diese ganzen Beispielbilder. So ein bisschen urban, muss man sagen, glaube ich. Also das ist was für... Nimmst du mit zum Kaffee trinken und sowas, dann machst du ein paar schöne Bilder und sowas und generell, ich glaube, die kannst du ganz gut einsetzen. Die nimmst du halt nicht abends mit. Die hat zwar einen Blitz, aber...
Naja, dadurch, dass sie ja 31 mm hat, so, Blitz, du Gruppen einfacher drauf kriegst, ist es schon, glaube ich, so...
Ist eine Partykamera.
11, Blende 11.
Ja, wenn du blitzen willst. Wenn du blitzen willst, geht's, glaube ich.
Ja, und dann hast du da halt den Vorteil, das ist halt dann scharf. Das ist
doch alles so, scharf, ja.
Ne? Und ich würde halt sagen, das ist schon so eine Kamera, wo man jetzt, also sagen wir, ne, wir sind ja analog begeistert, ne, wir wollen natürlich alle dazu hin missionieren, analog zu fotografieren, ist uns allen bewusst, auch ihr, ne, liebe ZuhörerInnen, ne, ihr seid wahrscheinlich genauso drauf, ne?
Ja.
Dann wäre das so eine geile Kamera, auch wenn es natürlich so schon pricey dann ist, die man so mitnimmt auf eine Party und dann sagt man, ey, hier Leute, fotografiert mal analog. Mhm. Weil die sich vielleicht ganz geil anfühlt.
Ja.
Weil die so den Kontakts-Vibe irgendwie hat, so man kann damit Leute, glaube ich, easy begeistern und denkt so, cool, so ein kleines. Ja, aber es ist jetzt natürlich kein, also ich würde meine Kontakts T3 jetzt nicht so auf einer Party, hier, bitteschön, viel Spaß, gleich geh mal
ja,
rum.
Genau.
Ne?
So. Ja. Ich glaube auch, durch die Farbwahl, dieses Metall, es hätte ja auch einfach so silbrig sein können, ne? Also.
Ja.
Ich glaube, dann wird hier einen anderen Vibe versprühen. Ich glaube, durch dieses Bronze, nenn's mal Bronze-Champagner-Farbe, soll die halt auch so einen gewissen Lifestyle ausdrücken. Ne? Es passt ja hier, die haben ja hier auch die Klamotten der Models ganz gut ausgepasst. Das matcht ja alles. Ist alles ein starkes Beige.
Mhm.
Gott, jetzt kriegen wir so viele E-Mails von Leuten, die Ahnung von Farben haben. Das so um die
ja,
Ohren
aber
hauen. Aber
ich,
weißt du, was ich meine?
Dir,
ne?
Ich pflichte dir bei.
Ist eine Herbstkamera.
Ja, aber guck mal, ne, auch die
Fotos.
Das ist
eine Gilmore Girls Kamera.
Wenn ich mir jetzt so das Foto angucke, auch wie die auf dem Tisch liegt, ne, da liegt die Kamera quasi so, dass man die Linse sieht, ne, also schön flach mit Käffchen und so weiter. Die hebt sich halt gut ab. Wenn die jetzt Silber wäre, würde die auf dem Foto schon fast verschwinden.
Ja.
Und auch, ne, so
langweilig.
Mit den, mit den Hauttönen dazu und irgendwie, die hat schon, also ich finde, ich weiß nicht, ob die so gut funktionieren würde in Silber.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch andere Kameras, die so andere Farbtöne mal gewählt worden haben in der einen oder anderen Edition. Also MJU gibt es ja auch in wilden Farben, so komplett spiegeln zum Beispiel. Aber es gibt auch, meine ich, eine Champagnerartige. Hatte man eine Olympus Digital.
Eine Champagnerartige Farbe oder was?
Meine, irgendeine von meinen. Ich meine, die OM4 gibt es auch in so einem Champagnerfarben-Ding.
Ja.
Es sind schon sehr rare Kameras. Also ich glaube, diese Farbe drückt schon so, also ich glaube, es soll eine gewisse Exklusivität ausdrücken, auf jeden Fall.
Aber jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dass, also die Farbe auf Plastikkameras,
nee.
So, also jetzt mit dem Wissen, ne, das ist Metall, ich meine, wir müssen die mal irgendwie in die Hand kriegen, weil mich schon sehr interessieren würde, ob das Feeling so ist, wie ich es mir vorstelle.
Ist das so kühl? Also ist es immer so erfrischend, die in die Hand zu nehmen?
Ja, ja, hat die auch vor allem, also hat die das Gewicht, ne? Wie dick ist das?
300 Gramm liegt
es. Ja, ne? Aber hat das so auch das Gewicht, die Verteilung in der Hand so, also ich kann mir 300 Gramm jetzt nicht so richtig gerade vorstellen, wie ich die dann auch greife, wie die wirkt so.
Ja, und was ist es? Ist das so eine leicht raue Oberfläche oder ist die flutschi?
Ja,
das ist ein Metall, ja. Also klar, die hat jetzt am Rand, hat so eine Lederung. Jetzt könnte ich dir auch nicht sagen, ob das Echtleder ist oder hoffentlich irgendeine vegane Variante oder Plastik. Sieht nicht nach Echtleder aus, muss ich sagen.
Ja.
Was ja okay, vollkommen sehr gut okay ist sogar. Wie liegt die in der Hand? Weil ich finde tatsächlich, ne, das sagen wir auch öfter so, ne, du musst die Kamera auch gerne in die Hand nehmen können. Könnte ich mir bei der durchaus vorstellen, tatsächlich. Also ich finde die, also insgesamt, wenn ich jetzt mal so bei allen Kritikpunkten würde ich sagen, es ist schon, ich glaube, es ist eine Kamera, die auf jeden Fall auch einen Markt hat, die vielleicht auch einen neuen Markt eröffnen kann, also beziehungsweise eine Zielgruppe ansprechen kann, die jetzt eben nicht eine M6 in der Hand halten will oder halt die hässliche Pentax 17 oder die schon freakige Rollei, weil die ja schon sehr speziell sind. Das wirkt sehr zeitlos, dieses sleeke Design, finde ich. Das hättest du, glaube ich, so, das hättest du auch vor 40 Jahren designen können. Das würde immer funktionieren so. Diese Einfachheit, abgesehen von dem dir erwähnten Schalter vorne. Ich würde die gerne von hinten sehen mal. Es gibt kein Foto, wo man die Kiste von hinten sieht. Also ich glaube auch nicht, dass da viel hinten zu sehen ist, außer einer champagnerbronzenen Metallfläche, weil was soll hinten drauf? Ich glaube nicht, dass da in so ein so ein Film Ding drin ist, wo man so ein Filmkärtchen rein tun kann. Nee,
sonst hätten sie es gezeigt.
Ja, auf jeden Fall, das passt auch gar nicht zu so einer Point-and-Shoot.
Ich verstehe gerade aber auch nicht, warum sie es nicht von, also sie haben nicht mal, so wie das hier aussieht, eine Skizze von hinten gezeigt.
Nee, die Skizzen sind nur von oben.
Ich glaube, wir sind was Großem auf der Spur.
Ja, ist ja, ich meine, viele Kameras haben ja hinten extra noch so ein, dieses kleine Fensterchen, wo du sehen kannst, welchen Film du eingelegt hast, die haben ja gar nicht diese Täschchen mehr, die ganz viele SLR-Kameras haben, sondern so ein Fensterchen. Ich könnte mir vorstellen, dass die das einfach nicht hat, sondern tatsächlich einfach wie eine Dose einfach zu ist.
Ja.
Ja, doof, weil es ist immer gut zu wissen, welchen man drin hat. Weil es jetzt keine Kamera, wo ich sehen würde, dass ich da irgendwie draufschreibe, was ich drin geladen habe.
Ja, fühle ich. Aber selbst, ich glaube, selbst bei dem Video,
was sie darüber
gemacht haben,
ja,
vor 8 Monaten, haben sie das auch? Also warum zeigt man das Hinterteil nicht?
Ist jetzt die Frage, ob man die irgendwo bei einem Händler sehen kann.
Ja, aber wenn sie es selber nicht, vor allem beim Kickstarter-Projekt, da zeigst du ja in der Regel alles aus jedem Winkel.
Oh, was man, glaube ich, auch nicht gut auf den Fotos sieht, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist der Auslöser.
Ja, das ist auch ein Punkt, wo ich habe mich gefragt.
Darum sieht man ihn ein bisschen. Ich habe nämlich gerade im Video gesehen, das ist einfach nur ein schwarzer Plastikpunkt, der so ein bisschen oben rausguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der schönste Designpunkt ist, weil es ist halt so ein schwarzer Plastikdot. Also in dem Video sieht das nicht so 100% aus. Ich glaube, es bricht so ein bisschen mit der Designsprache, die von vorne verkauft. Weil ich glaube, vorne ist definitiv die Schokoladenseite dieser Kamera.
Ja, und dann, also wirklich, ne? Also wenn man sich jetzt so viel damit beschäftigt, wie wir auch, das jetzt hier gemacht haben und alle Fotos, ich meine, man sieht auf einem Bild, das ist glaube ich das 1, 2, 3, das vierte, wo die mal in der Hand gehalten wird und auch von der Hand verdeckt wird, da sieht man, ah, okay, an den Seiten, da geht was raus, dann ist da dieser höchstwahrscheinlich Plastikkopf, Knopf. Da, also ich frage mich wirklich, warum die die Seiten nicht zeigen, das muss ja aus dem Gedanken raus sein, das sind nicht die schönsten Seiten.
Ja. Auf der linken Seite hast du natürlich auch noch, da sieht man es auf dem Bild halt auch, auch noch ein Stück Plastik. Da wirst du wahrscheinlich den Schalter runter oder hochdrücken können, um die Filmklappe aufzumachen.
Ja, hier siehst du es. Ne? Also hier siehst du es von der Seite.
Genau, das haben wir auch offen. Genau, ja.
Und das sieht wirklich aus wie, also auf der rechten Seite. Ne? Der,
links. Also von der Kameraseite aus links.
Ja, von, genau, von der Kameraseite aus links. Aber so sieht es wirklich aus, so ein bisschen wie, du hattest es schon gesagt, wie eine Dose. Ne? Wie so eine, so ein... So eine Fischdose, die
ja,
so.
Ja, genau. Da gibt es so ein Lomography, gibt es ja extra so Fischdosenkameras tatsächlich.
Ja.
Aber was ist das da an der rechten Seite, wo anscheinend der Filmklappöffner ist? Da ist so ein Loch.
Ja.
Siehst du das da oben im oberen
Teil?
Das
habe ich mich auch gerade gefragt.
Ist das, so ein, ist das so eine Niete? Also weißt du, so ein Punkt zum. Wir schließen hier, verbinden Metall mit Innerei oder sonst irgendwas?
Das ist ja ganz schwieriges Feld. Das, war, das kann ich mir gar nicht.
Weiß ich auch gerade sehr.
Ja.
Auf dem Bild ist die Beschriftung der Kamera anders, was vorne drauf steht. Oder? Irre ich mich gerade?
Mhm.
Ja, geh mal aufs erste Bild. Da ist, da liegt die Kamera neben so Skizzen hier so und so einem Karabiner.
Ja.
Und da ist ein Blitz, on, off, steht drauf. Und auf den anderen Kameras ist Blitz,
on,
ein
off.
Pac-Man und ein anderer Pac-Man.
Ja, ja. Was gehst du mal denn dann?
Ich dachte eher, das wäre so Zone-mäßig.
Hm,
weißt
okay.
du? Also ist, du kannst ja auch, das, also das könnte halt auch Blitz sein. Ne? Du kannst ja Blitz auf Vollleistung oder halbe Leistung stellen. Aber also, wenn ich diese Beschreibung jetzt von diesem Einbild sehen würde, wo dieser Pac-Man drauf ist, wüsste ich gerade so nicht ohne Gebrauchsanleitung, was das sein soll.
Ich weiß es jetzt noch nicht mal. Also ist der, der Pac-Man, der so mit halb offenem Mund oder zu Mund, was ist dann an aus?
Ja, keine Ahnung.
Weird.
Aber ist doch wirklich ein Pac-Man, also, oder? Also,
ja, ja.
Das, das Pac-Man, das andere ist Millennium Falke.
Ach, oder, nee, warte mal.
Aber es kann auch nur an und aus sein.
Also sonst, das ganz, ganz rechte, der mit dem, der Pac-Man mit dem zu Mund, die ZuhörerInnen, die werden wissen, was es ist und lachen uns komplett aus. Aber das sieht, das könnte auch aussehen wie so ein Schalter, so mäßig irgendwie, da, aber... Warum dann auf der anderen, nee, ich check's
also,
gar nicht.
Also wenn es halt analog mit dem anderen Bild geht, dann ist es halt off. Oder? War das off oder war es on?
Muss
ich meine eigene Theorie jetzt hier verifizieren. Dann geh mal weg, Bild.
Das ist off, ja.
Ja, off.
Ganz rechts ist off.
Und dann on und mit Blitz.
Gut, das ist ja nochmal typisch irgendwie,
ja.
Ne, dass ganz an der Seite dann aus ist.
Aber
und dann
ist ja
in die
gut,
Mitte.
Das hat sie ja der Emju dann voraus, dass du den Blitz halt nicht jedes Mal hinten mit so einem blöden Plastikknopf ausdrücken musst.
Ja, auf der anderen Seite bist du mit einer Blende 11, bist du halt, also da müsstest du halt häufiger blitzen wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Gut, aber wenn das halt so eine, wenn es halt diese Zielgruppe ist, wie auf diesen ganzen Bildern verkauft wird, ne, dann ist das ja eh, bei gutem Wetter zückst du das, du triffst dich mit Leuten draußen, machst Bilder oder im Zweifelsfall hast du halt die Party und hast da eh den Blitz dann aktiv, weil es da auch diesen Vibe hat.
Ja, ja, klar.
Safe, also ich glaube schon, dass da echt eine Zielgruppe für da ist. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen urban erwachsenere Hipster mit ein bisschen Geld.
Ja.
Also es will schon so eine etwas, ich glaube schon, dass das so eine etwas gehobenere Gruppe anspricht. Jetzt nicht auf Leica-Niveau, ne? Also so.
Ach, nee, Quatsch. Also,
nee, aber so, also Leute, die so auf junge Erwachsene, die so ein bisschen so schick für sich entdeckt haben.
Ja.
Aber ist ja nicht verkehrt, ne? Also.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also wie gesagt, die Blende ist so das Haupt, der Hauptkritikpunkt irgendwie. Und ich glaube, ich bin so hin und her gerissen, wie die sich anfühlen könnte. Weil auch wenn ich die Klappe sehe, ne, die so also angedeutet wird auf den Bildern, wo war denn das? Auf dem, ich glaube, das, was auf dem, nee, nicht was auf dem Tisch liegt, sondern es ist irgendwo natürlich weiter unten gewesen, glaube ich. Das sah auch, nee, das erste Bild sogar. Ich weiß nicht, die Klappe so an der Seite, wie die abschließt und dann ist da so noch so ein Zwischenstrich irgendwie. Ganz schwer beschreiben, ne? Aber wenn ich es mal zeige, dir einfach hier so, ne? Irgendwie sieht das so aus, als könnte sich das da vielleicht so ein bisschen wie sagt man das, clingy anfühlen, irgendwie so. Ja, ich glaube, wir müssen die einfach mal in die Hand halten, weil jetzt ist es wirklich so ein bisschen die Folge der, wir lehnen uns aus dem Fenster zu der Kamera.
Ich habe gerade mal bei Reddit reingeschaut. Da sehen die Meinungen gar nicht so aus, so gut positiv aus. Hier wird das Wort Schrott benutzt und es scheint wohl Aluminium zu sein generell. Und sie sieht nicht aus wie auf den Renderings. Also das ist die Frage, gucken wir uns gerade auch die ganze Zeit nur Renderings an? Was würdest du sagen?
Also dadurch, dass hier Imperfections sind an der Kamera, also bei dem ersten Bild, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Rendering ist. Weil ich würde das nicht so rendern halt. Also ich irgendwie, und auch der Anhänger, also klar, es kann natürlich sein, dass es so zusammenmontiert ist, aber ich glaub's nicht, weil dieser, ich hätte dann diesen Plastikring so, zum Beispiel, der am, ich glaube, das ist Plastik, das sieht auf jeden Fall, im Rendering könnte man das geiler aussehen lassen.
Ja. Ich habe hier noch so ein Verpackungsvideo von einem auf Instagram gefunden. Ah, die Kamera von hinten. Ich hab sie. Hier. Nicht so schön. Also klassisch Point-and-Shoot von hinten mit dem Filmklappending. Nicht ganz so sleek, ein bisschen abgerundet. Natürlich der Viewfinder. Das Scharnier der Klappe sieht man natürlich auch. Also von hinten sieht sie nicht so, sieht sie ein bisschen normaler aus, würde ich sagen.
Ja, ich finde, das passt zum Gesamteindruck so. Also bis auf diese Abrundung, das finde ich schon, ist crazy, aber...
Ist jetzt die Frage, ob das hier ein Rendering ist, aber ich glaube nicht. Nee.
Ja. Also auch hier, ne? Warum sollte ich das so rendern? Warum sollte ich das hier so dunkel rendern unterhalb der Kamera? Also außer um es zu verstecken, aber wozu, wenn es andere Fotos gibt? Also,
Also wir können ja auch nur immer mutmaßen, wenn wir halt sowas sehen.
Ja.
Wir müssen sie halt echt mal in die Hand nehmen.
Ja, also, Marius, schlag zu. Da gibt es einen Pay with PayPal-Link.
Nee. Das machen andere von zwei. Ich habe gehört, der Kevin, der hat auch eine Pentax 17. Da können wir die mal anfassen gehen. Vielleicht.
Stimmt.
Ja. Also Kevin, putz die Pentax.
Und wenn ihr euch die Nana 35 Film Point and Shoot Reusable Kamera Limited Bundle Semi-Auto in Stock Now holt, das gehört natürlich zum Produktnamen dazu, dann schickt sie doch direkt weiter oder gebt unsere...
Kauf zwei, eine für uns, eine für euch.
Ja, ey.
Beides Weihnachten, ne?
Einer für euch, einer für uns.
Ihr kriegt Podcast, wir kriegen Kamera.
Ja,
wow.
Ey,
wow.
Das ist der überheblichste Analogfotografie-Podcast der Welt.
Ist so.
Und hier ist unser Postfach.
Aber ihr könnt uns auch was noch cooleres schenken.
Was kommt jetzt?
Das nächste Thema.
Ah ja, oh ja,
noch ein
da
Thema,
könnt
richtig.
Ihr wirklich, also
genau, jetzt ist deine Zeit angebrochen, denn wir reden über Postproduktion, beziehungsweise über das Digitalisieren von euren Negativen. Ja, Negative, am besten digitalisieren und aufbewahren. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, ne? Flachbrett-Scanner könnt ihr benutzen, Trommelscanner. Ihr könnt natürlich auch in eurem Labor eurer Wahl scannen lassen. Ihr könnt aber auch mit einer SLR oder könnt eigentlich mit jeder Digitalkamera ein Foto von euren Negativen machen.
Man kann ein Trommelbrett kann man nehmen.
Trommelbrett. Ihr könnt die abmalen.
Ja.
Durchpausen.
Ja, genau. Wenn ihr auch so das Grain, Filmgrain
noch
abpaust.
Genau. Das natürlich das Ding ist, gerade hier die Eulenscanner, wir hatten ja auch mal einen hier, so einen Epson 800 noch was. Das ist natürlich aufwendig, da ist immer Staub, das dauert auch ewig, bis die durch sind. Die Methode, mit einer Digitalkamera zu shooten, ist, würde ich sagen, mit die schnellste, die man so im Privatbereich...
Ist, glaube ich, die allerschnellste.
Ja.
Überhaupt.
Genau, ihr macht einfach ein Foto.
Ja.
Da braucht ihr ein bisschen was für, weil Makrolinse, Digitalkamera, noch so ein Stativ von oben. Ja. Und jetzt gibt's was euch das sehr erleichtern kann.
Aber vielleicht noch ganz kurz, also wenn man Film jetzt abfotografiert, so, ne, dann ist das zwar sehr schnell, man hat dann aber Arbeit in der Postproduktion. Also je nachdem, was für eine Software man nutzt und so weiter. Und wenn du natürlich einen richtigen Filmscanner hast, ne, oder alles mit Software, dann ist das, also es ist immer noch nicht schneller, aber es ist halt eine andere Art und Weise zu arbeiten.
Mhm.
So.
Ja.
Naja, aber jetzt gibt es halt was auf dem Markt, was jetzt auch nicht so super neu ist. Ne? Also Repro-Scanning, ne, ist ja, machen viele Leute gerne, finden viele Leute cool. Man kann vielleicht sogar mit dem arbeiten, was man hat. Wenn man ein geiles Makro-Objektiv vielleicht sogar noch hat, dann ja, kann man da sehr günstig, sehr schnell, sehr einfach gute Resultate erzeugen. Das, was man aber irgendwie hinkriegen muss, ist, dass der Film flach irgendwo drauf liegt. Mhm. Weil wenn wir uns im Makrobereich befinden, naja, dann hast du irgendwie, ich habe meine allerersten eigenen Filmscans, ne, die nach DM quasi, ne, also die ich gemacht habe.
Die Zeit nach DM.
Das war die Zeit nach DM. Ja. Also da, wo ich herausgefunden habe, what the fuck, was für eine Qualität steckt eigentlich in Film? Weil ich habe mir die DM-Dinger angesehen und dachte so, ja, auch That's Analogfotografie ist ja richtig scheiße. Und dann habe ich mir so eine IKEA Papierbox genommen, habe da ein Loch reingeschnitten, habe mir aus Papier, aus ganz normalem Druckerpapier, so eine Aufnahme gebastelt, ne? Also die Seiten so ein bisschen umgeknickt, dass man halt schön den Film da reinpacken kann, dass er schön geführt wird. Und habe unten in diese Papierbox ein iPad reingepackt.
Ja.
Habe das auch voll Licht gemacht und so, mit gewissem Abstand, dass es auch schön unscharf ist, dass du da nichts siehst, keine Pixel siehst. Und das Problem, was ich da aber so ein bisschen hatte, und auch, weil ich habe einfach ein Stativ hingestellt, ne?
Ja.
Und auf dem Boden und irgendwie auslabelliert, das muss schon sehr gerade sein, weil sonst hast du da irgendwie wälzig was und ist unscharf.
Ja.
Heißt im Umkehrschluss, du brauchst was?
Bessere Technik.
Irgendwas, was es führt.
Ja, man kann damit günstig anfangen. Es gibt ja auch so diverse Filmhalter, wo du durchziehen kannst für wenig Geld, aber ich glaube, da kaufst du langfristig eher zweifach, dreifach. Und auch die ganzen Tablets und sowas. Es gibt ja extra Tablets dafür, die einfach nur leuchten. Also das sind ja keine Tablets, aber einfach so
Leuchtmittel.
Flache Leuchtdinger. Was ist los mit mir? Flache Leuchtdinger. Ja, einfach.
Flaches Leuchtbrett.
Richtig, aber wo man auch nicht so einzelne Dioden durchsieht.
Genau.
Darum geht es ja auch, ne? Dass das einfach ein sehr, sehr schön durchgehendes Licht ist.
Und das Allerwichtigste bei so einer Geschichte ist halt, und das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau bei dem, was wir da jetzt vorstellen, weil wir haben ja noch gar nicht so richtig
gesagt, was es ist,
ist aber die Lichtqualität. Ne? Also der CRI, wie gut ist quasi das Licht, was da rauskommt, was für Shifts hat das und so weiter. Weil umso besser der CRI, umso qualitativer, hochwertiger, also so größer die Zahl, umso also 100 ist ja das Maximum.
Das ist doch der Wert, wie nah es am Tageslicht ist. Oder war das nicht so?
Ja, ich meine ja. Ne? Also wie sehr ist das wirklich echtes Weiß und hat, also jetzt mal, ne, vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber so falsch kann ich da nicht liegen, weil das auch immer das ist, wo ich natürlich drauf achte, auch in der Videografie, neben dem Flickern ist halt das Wichtigste dieser Wert, weil du ansonsten, wenn du Menschen filmst, ne, und das Licht hast, dann sehen die Hauttöne komisch aus, du musst irgendwie weirde Korrekturen machen und beim Film, wo du natürlich ordentliche Farbwerte übertragen möchtest, ist das halt auch wichtig.
Ja.
Naja, und
kurz, es ist richtig, Sonnenlicht hat einen Indexwert von 100, eine Glühlampe bis 100, weiße LED 65 bis 75 bis 98, so, genau.
Ja, an was soll man sich sonst orientieren, ne?
Ja, also, genau. Ja.
Der große Bruder, das Licht. Nee. Aber was ist jetzt rausgekommen? Und zwar ist jetzt so ein 35 mm Ding rausgekommen, wo man erstmal seinen Film einlegen kann und wo eine Lichtquelle ist.
Ja.
Das alleine ist jetzt nicht so der Hit, weil das gibt es ja an aller Hand, hier aus Plastik, auch so qualitativere Dinger. Ich meine, weiß nicht, wie es heißt, Voy oder so. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller, also Konkurrenz auf dem Markt. Und das, was das besonders macht, ist, dass da Elektronik drin ist. Also, dass der Film gezogen wird und man den mit Verbindung zur Kamera, die dann auslöst, wenn der Film weitergezogen ist, da hat man halt ein bisschen Elektronik drin.
Insane.
Jetzt muss ich sagen, Marius, das habe ich aber schon seit anderthalb Jahren.
Was?
Ja, und das ist, ich weiß gerade die Marke gar nicht, muss ich leider zu meiner Schande sagen, weil ich es länger nicht benutzt habe. Aber dieses Konzept, ne, du packst den Film rein, der Film zieht weiter, du hast dann noch so ein Drehrad.
Ja, ich kann mich erinnern,
dass du auslösen. Das habe ich schon. Jetzt ist aber der Unterschied bei diesem Produkt, du hast ein komplettes Panel dabei, was echt crazy viele Möglichkeiten bietet, umzuschalten. Das wird hergestellt in Kooperation Aber auf jeden Fall ist der Filmomat Boy mit dabei, mhm, oder das Team auch von ihm. Und er hat, und das wissen wahrscheinlich auch einige, diese Smart Convert Software, die ist nicht dabei, aber die kostet 100 Euro und dann hat man da direkt...
Kein Abo, was los?
Ja, ey. Und dann hat man direkt auch, und das ist auch das Geile eben, ein Bedienpanel für Smart Convert.
Geil.
Heißt, man kann kurz hier
tweaken,
heller machen, dunkler machen, Farbshifts und so weiter einstellen. Und das auch krasse daran ist, du kannst halt 3 fucking Frames die Sekunde durchballern.
Also 3 Frames pro Stunde.
ja, also das ist halt Killer. So, ne? Und ja. Genau, diese Magnetic Pressure Plate ist made by Bobach oder wie man es auch immer nennt. Aber da ist quasi eine Kooperation drin, I guess.
Mhm. Ja. Hier steht Placed by a Magnetic Pressure Plate made by Bobach. Die haben die magnetische Druckplatte also gemacht.
Ja, und das ist dasselbe, was halt in den Frontier-Scannern, in den Fuji Frontier-Scannern benutzt wird.
Das fällt.
Und dementsprechend muss man sagen, okay, das Ding ist halt, wenn man da drauf guckt, dann sind überall kleine Schrauben und so weiter. Das sieht halt auch so aus, als könnte man das auseinanderbauen, könnte da was reparieren. Feinjustieren und so weiter. Das ist schon ziemlich sexy. Es sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so danach aus, als ob man das ummodden könnte zu 120er-Film.
Mhm.
Aber soweit ich weiß, ist das in Planung, dass auch irgendwann 120 kommt. Aber Digi, schau mal, ne, hier so, wenn man da drauf guckt, wo der Film durchscheint, das sieht schon alles ziemlich geil aus. So Metallplatten, Aluplatten oder wie auch immer, die da so rein, rausragen und so.
Ja.
Also es sieht schon so aus, als würde ich dem vertrauen, dass der Film schön flach dadurch geballert wird.
Ich finde auch, das sieht aus wie so ein Ding, das ordentlich Gewicht hat. Was es ja auch braucht, damit es einfach auf dem Tisch steht und nicht verrutscht. Verrutscht.
Voll.
Das ist ja wichtig.
Und ich glaube, haben wir schon gesagt, ne? Also da ist, du packst, um sich das genauer vorzustellen, falls ihr da gar keine Vorstellung habt, ihr packt den Film da rein, du hast einen Motor, der den Film halt zieht. Unten drunter ist eine Lichtquelle, die hoffentlich super gut ist und super hell ist und super schön ist. Und dann packst du halt dieses Ding, dieses Motorziehgehäuse, wie auch immer, packst du auf dein Repro-Stativ halt drauf, ne, auf das Brett, sodass die Kamera halt, also kannst auch einfach ein Stativ nehmen, die Kamera dran, aber im besten Fall hast du natürlich was auch auf jeden Fall irgendwie gerade ist. Und was du schön in der Höhe verstellen kannst, dass das auch immer schön scharf bleibt und schön fein justieren kannst. Genau, das stellt man da drauf, packt die Kamera hin, verbindet alles miteinander und dann klickt man auf den Button und dann zieht der Film schön weiter, macht noch Feinjustierung, okay, weil je nach Kamera sind die Frames ja auch mal unterschiedlich lang weg. Und dann hat man da Spaß.
Ich würde gerade sagen, so ein Panoramabild, da musst du wahrscheinlich dann machst du da Bilder und musst dann Photoshop zusammenbauen.
Genau, das musst du sowieso. Ja, aber was vielleicht noch interessant ist, die haben, glaube ich, auch eine Half-Frame-Maske mit dabei.
Aber und du kannst keine halt Filmborders mitscannen, oder? Für die Leute, die da drauf stehen. Wenn sie eine Kamera haben, die auch die in den gelochten Teil des Filmes mit belichten. Ja.
Also aber es sieht gerade so aus, als ob das nicht der Fall ist.
Ich würde auch mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, das machen eh die wenigsten.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja dieses System, ist so peinlich, dass ich gerade nicht weiß, von welcher Marke das war, aber da kannst du dich entscheiden. Also soweit ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du da Teil ausbauen, sodass du das dann siehst oder einfach irgendwie Standard, dass du es halt nicht siehst.
Ich kann es ja auch ummodden, ja.
Ja.
Ist ja jetzt alles so schön und gut, aber was kostet mich jetzt
6
kleine Borde?
Millionen Euro.
What?
Nee, aber guck mal, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, du hast da Bedienpanel. So, ne, das ist alles irgendwie hochwertig gebaut und wirklich, also wenn man sich das anguckt, das sieht auf jeden Fall wesentlich hochwertiger gebaut aus als die Nana 35.
Ich wollte auch sagen, der rote Knopf hier, der Auslöser auf diesem Gerät quasi, ist schöner als auf der kleinen Kamera.
Ja, und du hast also, ne, du hast das halt irgendwie, du hast 3 Frames, die Sekunde, die du da durchballern kannst, wenn du dem Film zutraust, da nicht zu reißen. Du hast so eine Platte, die den Film da ordentlich runterdrückt, wie sie im Fuji Frontier Scanner mit drin ist. Selbe Frage wie gerade, ne? Was würde man denken, was das kostet?
Ich habe gar keine Ahnung. ich könnte sowas, weil Postproduktion ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, ich könnte es gar nicht schätzen. Also ich bin immer überrascht meistens, dass es dann doch mehr ist, als man denkt. Mhm. Aber man vergisst ja auch, wie viel man langfristig sparen würde. Wahrscheinlich.
Ja. Also was man vielleicht noch sagen muss, das hatte ich erst falsch gesehen, dieses Smart Convert Control Panel, das ist nicht dabei.
Oh.
Das Panel daneben, um den Film halt weiterzuziehen und auszulösen, das ist dabei.
Mhm.
Aber soweit ich mich recht entsinne...
Also diese kleine Tastatur. Also wer mal klassisch Schnitt gelernt hat, kennt ja diese ganzen Avid-Tastaturen.
Ja.
Mit bunten Knöpfchen. So sieht es ein bisschen aus wie ein klein. Ist ganz cute.
Aber ich muss auch sagen, also die kostet 250 Euro. Diese Tastatur.
Ja,
so. Und wenn man das vergleicht zu jetzt Editing-Tastatur,
ja,
und so
ultra
weiter.
Ultra teuer dafür, dass es nur bunte Knöpfchen sind.
Genau. Also das ist jetzt kein Preis, der mich schockt. Ein Preis, den vielleicht Leute schocken könnte, ist, wie viel dieses System insgesamt kostet.
Mhm.
Mich schockt das nicht so krass. Als
Denn
ich das gesehen
reich.
Habe, dachte ich, nee, das jetzt auch nicht. Aber dachte schon, ja, das ist also... für handcrafted irgendwie, für das ist hier vom Filmomat Boy so, das kostet halt 1750 Euro.
Holla, das ist viel Geld, aber wie gesagt, es könnte sich ja relativ fix, je nachdem wie viel Filme man so durchballert, ne, es amortisiert sich ja schon, also wenn man jetzt vielleicht nur noch zu Hause, also ich gehe mal davon aus, wenn man selber scannt, dann entwickelt man vielleicht auch zu Hause eher selber noch. Ich glaube, dann bist du ja Dann sparst
ja,
du langfristig schon Geld.
Ich glaube tatsächlich, dass der Trend halt ist, weil du entwickelst, ne, für Minimum 5er, ne, oder so,
ja.
Aber auch also 5, 6 Euro oder so. Und dann sagst du dir schon, ey, also nicht schneiden lassen, ne, dann hast du so deine Repro-Scan-Methode. Ich meine, wenn man jetzt, man kann das wirklich ja sehr günstig machen. Ne, man holt sich hier so eine Maske, ne, packt da irgendwie eine Lichtquelle und dann kann man da ja schon echt Qualität ballern zum günstigen Preis. Also für jetzt privat, da musst du wirklich schon so viel fotografieren.
Hm.
Und dann hast du eigentlich auch schon, glaube ich, also entweder ist es dann so, dass man sagt, okay, ich kann mir gerade so die Entwicklung leisten und muss irgendwie gucken, wie ich mit dem Rest klarkomme. Aber wenn man das jetzt auch vergleicht mit diesem, wie heißt der blaue lange Scanner nochmal, der super trendy ist, wo du auch deinen Film reinschieben kannst. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es gibt auf jeden Fall, den werdet ihr kennen, wenn ihr euch mit Scanning befasst habt. Das ist halt ein Scanner, der absolut hochgelobt wird von allen Leuten so aus der Analogszene, die sich mit Scanning befassen. Kuba hat auch gesagt, das Ding ist halt Killer. Das einzige Nervige ist halt, es dauert super lang, wenn du qualitativ scannen willst.
Meinst du den Reflektor oder meinst du den Plus-Tech?
Genau, das ist der Plus-Tech.
8100.
Hammer-Scanner kostet, hast du das gerade?
309 bis 400.
Ja.
Aber auch schon, also knapp 300 anscheinend. Ja.
Und wenn du dich jetzt, wenn du im Privatbereich bist, ich glaube, dann...
Der tut's.
Das ist völlig. Also, du kannst es nutzen, du kannst es groß printen so. Ich weiß nicht, für welche Zielgruppe die das gedacht haben, aber ich habe mir gedacht, das ist das perfekte Ding von der Größe, von der Schnelligkeit für Labs. Also für so Labs, die jetzt nicht so wie Silbersalz sagen, ja klar, wir bauen unser Ding einfach selber. Wir nehmen uns hier eine Systemkamera-Modulgeschichte, klatschen das da hier irgendwie zusammen und also das ist ja komplett geisteskrank. Aber für so Labs, die sagen, hey, wir möchten einfach, dass unsere KundInnen halt irgendwie schnell ihre Fotos kriegen, dass die das qualitativ hochwertig in einer hohen Auflösung kriegen und so weiter und so fort. Da habe ich direkt dran gedacht.
Ja.
Aber für einen Privatanwender, also nur für die, also höchstens für so Freundesgruppen, ne? Also wo man sagt, ey, lass uns das holen, wir stellen das irgendwie, wir haben sowieso so, wir haben ein Gemeindehaus, so, keine Ahnung. Nee, aber so, wenn man sich das zusammenholt, der Hammer, wenn man sich das einfach so als Privatperson nur für sich selber,
Aber kann man machen. Wenn man möchte, kann man das machen. Kein Judgment.
Nee, kein Judgment, so ganz klar. Aber ich finde, das ist halt so das perfekte Produkt zum Teilen einfach.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du da was sagen kannst, aber ich frage mich halt, wenn du jetzt, sagen wir so, ich sag mal, boah, ich will dich haben, ich möchte nur hochwertig scannen.
Mhm.
Wie viel, oder das Bottleneck wäre ja dann wahrscheinlich Kamera und Objektiv. Und dann ist so die Frage, wie viel muss ich da investieren, um quasi mit dem Gerät da unten, dass das halt nicht völlig umsonst ist, dass es nicht overpowered ist für mein System.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, oder was heißt, ich glaube, das Wichtigste ist das Objektiv. So, mhm. Ne? Und dann kannst du entweder natürlich einen geilen Schnapper machen, wenn du eine schöne manuelle, also ich sag mal Vintage, ne, so eine alte Linse hast, die einfach eine sehr gute Wiedergabe hat. Also das heißt halt nicht so viel Verzeichnung und so weiter, weil die muss schon sehr gerade sein. Mhm. Ne? Du kannst natürlich auch nachkorrigieren und so weiter, aber wichtig ist, dass die halt nicht zu den Seiten unscharf wird oder so ein Scheiß. Ne? Und da kannst du, glaube ich, bestimmt so für 200, 300 Euro irgendeinen manuellen Prügel kriegen. Sonst im normalen Bereich, ich versuche das gerade so aus meiner Erinnerung irgendwie zu holen, ich glaube, ich habe eine geholt für 800 Euro mal,
ui,
die auch Autofokus hat und so, was natürlich kompletter Müll ist, weil du musst schon in die richtigen Sphären irgendwie gehen. Aber das hat sehr gut funktioniert gehabt. Ich weiß nicht, ich meine, es war so ein Sigma-Prügel. Und naja, ich meine, als Kamera, du könntest auch eine 600D nehmen so dafür, ne? So ein ganz altes Moped.
Mit so einem winzigen Chip da drin.
Ja, also ich meine, du musst ja nur die Höhe halt kriegen. Und die Frage ist halt, oder sagen wir so, ne, viele Leute haben vielleicht auch eine geile Digitalkamera, du musst da schon wechselobjektivmäßig dabei sein. Ich bezweifle stark, dass das so mit Kameras wie so eine X100V, das kannst du halt knicken, ne?
Ja,
so, du brauchst schon eine Wechselobjektivkamera. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer, also der eine Wechselobjektivkamera hat, ich glaube, da wird fast alles ausreichen, was man heutzutage noch so hat.
Ich habe mir mal vor so in den Anfangstagen so einen ganz billigen Filmscanner geholt, wo du dein Handy oben reinlegst.
Ja.
Und das funktioniert gar nicht gut. Also da waren auch so Abstandshalter drin, dass du, ne, so ein bisschen anpassen kannst, dein Handy. Mhm. Aber der hat nie den ganzen, das war qualitativ überhaupt nicht hochwertig. Du hast damals mit einem Samsung S10, glaube ich, fotografiert, was jetzt kein schlechtes Handy war seinerzeit, auch mit einer guten Kamera. Und das war irgendwie nie gut, nie wirklich gut, leider.
Also ich muss sagen, ich habe ja hier beim Kontrastlab, ne? Also da, die ja Filme entwickeln und auch drucken und so weiter, die sind total crazy, ne? Hier in Köln. An der, wie heißt es, diese Feuer...
Alte Feuerwache.
Alte Feuerwache direkt. Also direkt am Eingang, Ausgang geht man halt quasi zum Kontrastlabor. Dann schön in den Keller.
Richtig.
Und dann ist schön urig und top Qualität, super zuvorkommt. Und das macht Spaß, da zu sein. So, weil das ist wirklich so ein... Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Ja.
Und die haben aber auch so ein Light-Table. Und das Geile ist halt echt, du bekommst deine Negative... Und dann kannst du dir das schön auf den Tisch klatschen und dann wird dir der Lichttisch angemacht. Und da habe ich tatsächlich immer, bin ich auf Instagram und habe den Filter von Cinestill benutzt.
Mhm.
Also diesen Conversion-Filter und fand das immer der Hammer. Ich fand das so geil, weil, also iPhone-Kamera ist natürlich auch recht gut. Die können mit Licht auch irgendwie gut arbeiten, das gegensteuern. Ja. Und selbst in der Instagram-App habe ich schon mal einen guten Überblick bekommen.
Mhm.
Natürlich reicht das nicht, ne, das zu nutzen dann. Aber
für den ersten Eindruck reicht das.
Für den ersten Eindruck ist das der Hammer.
Ja. Nee, auf jeden Fall ein schönes neues Instrument. Und ist ja geil, was wir in den letzten zwei Jahren an Sachen bekommen haben, Kameras für die Postproduktion. Ist wild und hoffentlich wird es auch hier weitergehen. Wird natürlich interessant, wenn andere Formate noch mit reinkommen. Ja, also Mittelformat wäre natürlich dann auch super.
Ja.
Schon, was das kosten wird. Uiuiui. Und das ist ja die Frage, gut, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Mittelformat, Negative mit der Größe, mit einer EOS 600, I don't know, ob das nicht dann wirklich eine zu schlechte Kamera wird.
Ja, also die Frage ist ja, was will man an Qualität irgendwie haben?
Das Maximum. Vielleicht. Das Maximum.
Ja, aber ich glaube, wenn du heute 500 Euro für ein System ausgibst, so ne, 500 bis 800 Euro, sei es auch eine Sony oder so, du kriegst für den Preis einfach was, was schon echt Hammer aussieht, was auf jeden Fall konkurrenzfähig ist zu irgendwie so einem Frontier-Scan oder so. Wenn du eine gute Optik hast, die das scharf wiedergibt, flach wiedergibt, dann sollte das schon, also preis-leistungsmäßig, ne, das muss man auch sagen, ne, sollte das schon gut hinhauen. Ja. Vielleicht nicht damit, weil das schon pricey ist, aber.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so im Bereich, wenn irgendwie die Bajonette auslaufen, also keine Ahnung, so ein EF-Mount, dass es da schon was Günstiges gibt, weil Canon es einfach nicht mehr supportet, beziehungsweise nicht mehr herstellt. Und dass es da so viele Optiken, dass es da schon was im guten Bereich gibt, um sich damit auszustatten, womit man auf Jahre hingesehen oder für immer verglücklich wird.
Wobei man ja auch sagen muss, ne, bei Canon und diesem, wir wechseln von EF zu RF, es gibt ja schon auch noch von Canon die Adapter, ne, für die EF-Linsen. Ja. Und was man auch sagen muss, es gibt ja auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Blackmagic, die ja nach wie vor jetzt die Pixies oder wie auch immer, diese neue Block-Filmkamera, die sie haben, die kannst du auch mit EF-Mount kaufen und
EF kannst du früher halt schon. Die Ursa Mini kannst du ja auch schon, kannst du aussuchen. Wir hatten auch EF-Mount damals gewählt, ja.
Aber die haben halt jetzt nochmal eine neue Kamera hergestellt, die den Mount halt auch hat. Mhm. Und ich meine, man muss ja nach wie vor sagen, EF-Objektive, so in der Digitalwelt, das ist die größte Auswahl.
Ja, ich glaube auch, ich wüsste jetzt auch nicht, wo es so ein breites Spektrum gibt.
Aber bei Sony wiederum, wir sind ja kein Digital.
Aber nicht vergessen, EF-Mount geht auf Analogkameras. Ja. Also, ne, da kannst du halt, du kannst dir halt eine Linse kaufen, damit fotografieren und mit der Linse dann deine Negative einscannen. So, ne? Also theoretisch ist es möglich. Du brauchst nur zwei unterschiedliche Bodies, aber die gleiche Optik geht dran. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ja. Also würde man ja gar nicht so viel Geld ausgeben müssen für irgendwas extra.
True.
Nice Sachen aus der Filmwelt. Nice ist auch dieser Podcast, aber der ist jetzt leider zu Ende.
Ja.
Oh, schade. So, schreibt uns gerne mal bei Spotify, was ihr von dieser neuen Kamera haltet. Von der Nana. Ob ihr die kaufen würdet oder ob es, wie Reddit sagt, Schrott ist. Gebt uns gerne eure Erfahrungsberichte oder wenn ihr generell Feedback habt. Schreibt uns gerne auch auf Instagram. Wir helfen gerne weiter, wenn ihr Fragen habt, wenn wir kompetent genug erscheinen. ansonsten fragen wir die Leute, die wir kennen, von denen wir wissen, dass sie sich auskennen. Wir haken für euch nach, bleiben investigativ und auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel gutes Licht und viel Spaß beim Fotografieren.
Und vor allem, okay,
ciao! Jetzt kommt hier mal so ein Outro-Witz. Ich hab keinen, hast du einen?
Nee.
Ich auch nicht. Ja, dann, tschüss.
Tschüss.
Okay.